Um 18 Uhr mit Jan Vesper. Unmittelbar vor neuen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben Militärs und Geheimdienste beider Kriegsparteien teils verheerende Angriffe gestartet. Das russische Verteidigungsministerium hat inzwischen die Festnahme mehrerer Verdächtiger nach ukrainischen Angriffen auf tief in Russland stationierte Kampfflugzeuge bekannt gegeben. Nach einem russischen Raketenangriff auf eine Ausbildungseinheit der ukrainischen Armee sind nach ukrainischen Angaben mindestens 12 Soldaten ums Leben gekommen. Ungeachtet dessen wird die Ukraine morgen eine Delegation zu Gesprächen mit Russland über eine Waffenruhe nach Istanbul schicken. Sie soll von Verteidigungsminister Umjerow angeführt werden, schrieb Präsident Zelensky in Online-Diensten. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Der ukrainische Präsident Zelensky nannte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe als vorrangiges Ziel der Gespräche. Dann den Austausch weiterer Kriegsgefangener und die Rückführung von Russland entführter ukrainischer Kinder. Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, müsse zudem ein Treffen auf höchster politischer Ebene vorbereitet werden, so Zelensky. Russland hatte angekündigt, der Ukraine am Montag in Istanbul ein Memorandum zu übergeben. Das Papier wird nach Einschätzung von Beobachtern Forderungen enthalten, die Russland zur Bedingung für eine Waffenruhe machen dürfte.
Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Polen noch bis 21 Uhr zwischen einem Pro-Europäer und einem Rechtsnationalisten. Es wird mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Jetzt fällt die Entscheidung zwischen den beiden Bestplatzierten, dem liberalen Stadtpräsidenten von Warschau, Rafał Trzaskowski von der regierenden Bürgerkoalition, und dem bisher politisch nicht in Erscheinung getretenen Historiker Karol Nawrocki von der rechtspopulistischen PiS-Partei. 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei knapp 25%, nur geringfügig höher als bei der letzten Präsidentschaftswahl 2020. Die Wahl gilt als Fortsetzung der Parlamentswahl von 2023 und damit als Richtungsentscheid.
Die Bundesregierung will Unternehmen steuerlich entlasten, um Investitionen anzukurbeln. Den Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, nennt Finanzminister Klingbeil einen Investitionsbooster. Einzelheiten von Sabine Henkel.
Wer mehr investiert, soll abschreiben können, also Steuern sparen. Das soll Ende Juni greifen und bis Ende 2028 gelten. Anschließend soll dann die Körperschaftssteuer für Unternehmen gesenkt werden. Ein weiterer Punkt im geplanten Gesetz: Firmen, die Elektrofahrzeuge kaufen, sollen die bis zu 75% abschreiben können. Dadurch erhofft sich die Bundesregierung auch einen Schub für die Automobilindustrie. Durch die Maßnahmen verzichtet der Bund auf Steuereinnahmen. Namen, aber auch Länder und Kommunen werden Ausfälle hinnehmen müssen.
In Berlin hat die jährliche Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs stattgefunden. Nach Angaben der Polizei waren etwa 13.500 Menschen dabei. Der ADFC hat 20.000 gezählt. Am Morgen waren trotz Nieselregens von vielen Startpunkten aus dem Umland und sogar aus Polen Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten, wo auf der Straße des 17. Juni ein Umweltfestival stattfand. 550 Einsatzkräfte der Polizei haben die Strecken abgesichert. Neben vielen Straßen waren zeitweise auch die A100 und die A115 sowie der Tiergartentunnel gesperrt. Bundespräsident Steinmeier hat in Hamburg die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet. Ein Preis ging auch nach Berlin. Der 20-jährige David Rutkewitsch hat ein Verfahren entwickelt, um mit Hilfe von KI unvollständige MRT- und Röntgenaufnahmen zu ergänzen. Zwei 17- und 18-Jährige aus Thüringen erhielten den Preis für eine KI-basierte Software, mit der schulische Leistungen transparenter und fairer beurteilt werden können. Die Software erkennt Fehler, zieht Punkte ab und macht Notenvorschläge. Die Nachrichten, weitere Meldungen bei rbb24.de.
Wetter.
26 Grad jetzt in Berlin, 18 in Perleberg und 28 in Forst. Teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Dabei sind auch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Wenn die Wolken aufreißen, gibt es in der Nacht eine große Chance auf Polarlichter in unserer Region. Die Temperaturen dann 16 bis 11 Grad. Morgen ein bisschen Sonne und gelegentlich Schauer und Gewitter. 22 bis 25 in Berlin um 23 Grad.
Verkehr.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Dreieckwerder und Falkensee steht ein kaputtes Auto auf der rechten Spur. Es ist recht voll auf den Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Am längsten dauert es auf der A11 ab Pfingstberg, auf der A12 an der Grenze, auf der A13 ab Lübbenau und vor dem Schönefelder Kreuz, auf der A24 zwischen Dreieck Wittstock und Fehr Berlin und auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf. Länger dauert es außerdem auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Cesa, auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzehns und auf der westlichen A10 in beiden Richtungen zwischen Dreieckwerder und Berlin-Spandau. Stadtverkehr Berlin: Nach der ADFC-Sternfahrt ist die Straße des 17. Juni zwischen Ebertstraße und Großer Stern noch bis in die Nacht gesperrt, und Plenterwald wegen des Berlin-Triathlons ist die neue Krugallee bis etwa 20 Uhr gesperrt. Wir wünschen gute Fahrt.
Radio 1 und Radio 3 präsentieren live aus dem großen Sendesaal des RBB die schöne Lesung, moderiert von Gesa Ufer.
Herzlich willkommen zur Deutschlandpremiere von Sputnik. Herzlich willkommen, Christian Berkel. Ja, Christian Berkel, Sie sind einer der bekanntesten, der profiliertesten Schauspieler Deutschlands. Sie haben auf den großen Bühnen gestanden. Sie haben mit nationalen, aber auch internationalen Stars zusammen Filme gedreht. Und jetzt erleben wir Sie zum dritten Mal als Autor und großartigen Erzähler eines Romans. Ich frage mich dann wirklich bei solchen Gelegenheiten immer, wie halten Sie es eigentlich mit der Bühne und mit dem Lampenfieber? Kennen Sie das überhaupt?
Ja, natürlich. Aber das geht dann relativ schnell wieder runter. Also das ist, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal auf der Seitenbühne stand, das war ich nicht viel älter als hier auf diesem wunderbaren Bild, und sollte den Schüler im Faust spielen und stand so auf der Seitenbühne und merkte, dass ich überhaupt nicht aufgeregt war und dachte, irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber vielleicht war die Aufregung so groß, dass ich sie einfach nicht mehr spüren konnte. Ich weiß es nicht, aber mittlerweile geht's.
Ja, wir haben auf jeden Fall hier eine volle Hütte hier im RBB-Sendesaal, und das sind nicht nur Ihre Familie, Freunde, viele Weggefährtinnen und Weggefährten an Bord, sondern eben auch viele Menschen vor den Radiogeräten. Radio 1 und Radio 3 überträgt live. Und das ist also jetzt Ihr dritter Roman. Wir haben schon die beiden ersten Teile Ihrer Trilogie kennenlernen dürfen, Der Apfelbaum und Ada, jetzt also Sputnik. Und das sind alles Romane, die auch einzeln funktionieren, das kann man schon sagen. Aber sie bauen natürlich aufeinander auf. Diesmal begleiten wir einen jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität. Wir reisen mit ihm von Deutschland nach Frankreich. Wir erleben seine Entwicklung. Wir erleben seine Beziehungen, seine Auseinandersetzungen mit Herkunft, mit Trauma, aber auch mit dem Wunsch, Schauspieler zu werden. Ganz, ganz eng verwoben ist seine Geschichte mit der Familie seiner deutsch-jüdischen, also mit der Geschichte seiner deutsch-jüdischen Familie. Und die spinnt sich im Grunde durch das gesamte 20. Jahrhundert. Wie kunstvoll und klug das auch mit der Geschichte Deutschlands zusammengeht, das werden wir heute Abend erleben. Das Genre, in dem wir es hier, mit dem wir es zu tun haben, ist Autofiktion. Und da haben Sie selbst gerade mal in einem Interview, finde ich, sehr schön erklärt, den Unterschied zwischen Autofiktion und autobiografischem Schreiben. Sie haben da so einen Unterschied aufgemacht zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Vielleicht können Sie uns noch mal schildern, inwieweit vielleicht die Wahrhaftigkeit in dieser Art Literatur sogar noch größer ist.
Naja, ich weiß nicht, ob sie größer ist, aber der Ausgangspunkt ist dann wahrscheinlich häufig, nicht immer, aber häufig ein realer oder ein reales Ereignis oder eine reale Konstellation. Und im Gegensatz zur Autobiografie, da versucht ja jemand eigentlich meistens mehr oder minder prominente Menschen versuchen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, manchmal auch zu beschönigen, und manchmal kann es auch ein bisschen peinigend oder peinlich sein. Hier geht es eigentlich darum, wirklich ums Erzählen an sich. Oder ich gebe vielleicht einfach mal so ein simples Beispiel. Es gibt hier im dritten Teil des Romans zum Beispiel eine Theatersituation oder Situation von Theaterproben. Das spielt in Düsseldorf. Ich bin tatsächlich in Düsseldorf gewesen, damals am Schauspielhaus. Das Stück, was geprobt wurde, auch was hier geprobt wird, war tatsächlich Maria Stuart, das haben wir auch wirklich geprobt und das war es dann. Also das heißt, keine einzige Probe hat so stattgefunden, wie sie hier beschrieben ist. Es geht also eigentlich nicht darum, was ist überhaupt Wahrheit? Also Wahrheit ist ja auch im Wesentlichen eine Frage der Interpretation. Nicht? Wir kommen alle irgendwann in diese Wörterwelt rein und fangen ab da an, alles, was uns widerfährt oder was wir erleben, interpretierend wahrzunehmen. Und gerade bei der Erinnerung kann man es ja oft sehen. Menschen kommen zusammen, erzählen sich zum Beispiel von einem Film, den sie gesehen haben oder einem Buch, das sie gelesen haben und stellen fest, dass sie ganz andere Erinnerungen haben. Nicht? Also, und das, ich glaube, das ist der Punkt. Es geht am Ende nicht darum, ob es wahr ist, sondern ob es wahrhaftig ist.
Für uns als Leserinnen und Leser hat dieses Verfahren den riesengroßen Vorteil, dass wir noch weit mehr erfahren als das, was eine Autobiografie liefern könnte. Und das bemerken wir gleich zu Beginn dieses großartigen Romans. Da erfahren wir nämlich von dieser erzählerischen Freiheit, indem wir über das Leben von Sputnik noch mal mehr erfahren, als Sputnik selbst so hätte berichten können. Wir erfahren von Sputniks Leben, bevor er selbst in die Welt geschleudert wird. Christian Werkel liest.
Mein geheimes Leben begann im Jahr 1957, als ein Spermatozoon meines Vaters eine Eizelle meiner Mutter traf. Bis ich begriff, dass ich eine Bauchdecke über dem Kopf hatte, dass ich zu jemandem gehörte, einem Wesen, das mich aus sich selbst heraus ernährte, befand ich mich bereits im Modus Vivendi. Anfangs war ich nur ein Zellhaufen. Ich schwebte in tropischer Tiefseelandschaft, wo ich Schutz und Nahrung fand, bis ich mit Hilfe flimmernder Härchen in die Gebärmutter gespült wurde. Dort begann meine erste eigene Arbeit. Aus meinen inneren Zellen bastelte ich mir nach einer kurzen Zwischenstufe ein Embryo. Rasend schnell teilte ich meine äußeren Zellen, um auf der Gebärmutterwand so viel Platz wie möglich einzunehmen. Ich schickte tausende fingerartige Auswüchse auf die Suche nach Blutzufuhr. Endlich gelangte ich in den Kreislauf meiner Mutter. Ohne dass ich jetzt wirklich erklären könnte, wie es geschah, bauten wir am Ende gemeinsam eine Art Kuchen. Ich weiß nicht, ob meine Schwäche für alles Süße daher rührt, aber eines steht fest: Der Entwurf für mein eigenes Versorgungssystem stammte von mir. Es war meine erste Kreation. Danach begann die Zusammenarbeit. Als erstes mussten wir uns synchronisieren. Der Hormonstatus meiner Mutter passte, die Moleküle an unseren Oberflächen auch. Nach 6 Tagen hatten wir es geschafft. Am 7. war Ruhe. Das war Gesetz. Inzwischen nennen sie mich Fötus. Mit verschlossenen Augen schwimme ich in der Dunkelheit. Niemand da draußen ahnt, dass ich fühle, was um mich herum geschieht. Sie wissen, dass ich da bin, aber sie wissen nicht, dass ich ihnen zuhöre. Ich erkenne ihren Klang. Eigentlich sind es 2 Klänge, ein höherer und ein tieferer, der von weit her zu kommen scheint. Wenn er sich nähert, verändert sich meine Umgebung. Alles gerät in Bewegung. Ich schwebe in meinen Wellen, fliege gegen Wände, schlage Purzelbäume im Takt eines schneller, langsamer und wieder schneller klopfenden Tons. Ich versuche, dem Rhythmus zu folgen, strecke dazu meine Arme aus. Ich spüre, dass sie wissen, dass ich da bin. Ich kann keine Töne erzeugen, dafür kommuniziere ich mit Klopfzeichen. Wenn der dunkle Klang sich summend zu mir hinunterbeugt, gibt der helle immer den gleichen Ton von sich. Er ist kurz und offen. Ich erkenne ihn schnell und vergesse ihn nicht. Es ist die veränderte Stimme meiner Mutter, wenn sie den Namen meines Vaters spricht. Sind wir allein, wird es ruhiger. Ich schwebe, als wäre ich eins mit ihr. Ich fühle jede Veränderung. Immer kommt etwas Neues hinzu, drängt mit seinen Klängen, seinen Bewegungen und wechselnden Temperaturen zu mir vor. Die Wellen reißen mich aus meiner Ruhe, alles um mich herum gerät in Bewegung, Geräusche stürzen auf mich ein, als bräche etwas über mir zusammen. Ich ducke mich weg, trete um mich, schlage, wenn es aufhören soll, dann halte ich den Atem an und höre in die Stille. Jetzt klopft es über mir laut und schnell. Ich schwimme so dicht an die Mauern, wie ich kann. Ich balle meine Hände zu Fäusten, ein ganz neues Gefühl. Ich versuche, in demselben Rhythmus zu klopfen. Das Klopfen über mir wird kurz schneller, dann etwas schwächer und wieder langsamer. Ich bewege mich nicht. Zumindest versuche ich es. Ist nicht ganz einfach im Wasser. Bei Bewegungen von außen schwappe ich von einer Gebärmutterwand zur anderen. Wenn es anfängt, erschrecke ich manchmal, aber es ist auch lustig. Ich habe vor kurzem gemerkt, dass ich mich dabei drehen kann. Das ist noch lustiger. Und ich habe etwas ganz Neues entdeckt. In mir klopft es auch. Ich kann es hören und fühlen. Und noch etwas, ich kann mein Klopfen mit dem Klopfen meiner Mutter synchronisieren. Warum ist es auf einmal so still? Diese Stille ist anders als sonst. Ich kenne die langen, stillen Zeiten. Sie wechseln sich mit den Lauten ab. Wenn sich alles um mich herum bewegt, werde ich müde. Erst in der Stille erwache ich zu neuem Leben. Aber diese Stille ist anders. Es ist, als würde alles aufhören. Ich höre das Klopfen nicht mehr, auch nicht in mir, nur sehr schwach. Ich drehe mich nicht mehr, ich stoße Wasser aus. Die Wände bewegen sich auf mich zu. Ich höre nur noch dunkle Töne, die hellen sind tot. Alles dreht sich. Ich schwanke hin und her, aber das Wasser um mich herum steht still. Das Klopfen in mir stolpert. Ich bin aus dem Takt. Etwas Schlimmes geschieht da draußen. Ich kann nichts tun. Ich muss mich totstellen. Sonst trifft es mich auch. Alles in mir krampft sich zusammen. Ich bekomme keine Luft mehr. Ich muss ersticken. Und wenn ich aufhöre zu atmen, wenn ich mich nicht mehr bewege, starr zusammengerollt, bis etwas geschieht, da, etwas. Es streicht über mich hinweg. Ein Hauch. Das Wasser lässt mich wieder auf- und abschweben. Ein Kribbeln geht durch mich hindurch, vom Kopf bis in die Zehenspitzen. Ich bewege mich vorsichtig, stoße mit meinen Fingern gegen die Wand über mir. Da, wieder eine Bewegung. Leben. Wir müssen nicht sterben. Es kehrt zurück. Ich höre ihre Stimme. Sie ist wieder da. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Die Stimmen kommen und gehen mit den Wellen. Sie ziehen und stoßen mich, sie rollen über mich hinweg, sie reißen mich aus mir heraus. Ich spüre wieder ein Streicheln über mir, warm und weich. Um mich wird es wieder lauter. Ihr Klopfen synchronisiert sich mit meinem. Ich habe es geschafft. Sie ist zurückgekommen. Meine Mutter ist wieder da. Ich muss immer nur so sein wie sie, lebendig oder tot. Was ist los? Die sanften Wellen ziehen sich zurück, ohrenbetäubender Donner. Alles gerät ins Wanken, mein Haus stürzt in sich zusammen. Ich werde zurückgezogen und wieder nach vorne gestoßen. Ein Ruck lässt alles um mich herum erzittern. Mein Schädel kracht auf harten Widerstand. Dumpf schlägt es gegen meinen Kopf. Wo ist das Wasser? Was geschieht hier? Wieder ein Schlag, noch einer. Alles dreht sich. Ich muss zurück, schnell, mit dem Wasser zurückfließen. Es geht nicht. Ich werde wieder nach vorne geschleudert. Kaskaden stürzen von allen Seiten auf mich ein. Reißende Gewässer schlagen über mir zusammen. Luft, Luft, wo ist die Stimme? Ich kann sie nicht mehr hören. Wo ist sie? Was geschieht mit mir? Die Wände beben. Beine und Arme schlagen gegen meinen Körper. Ich fliege auseinander. Schmerzen, stoßen, ziehen. Immer noch keine Luft. Alles wird enger. Es drückt. Es presst sich um meinen Hals. Keine Luft mehr. Ich ersticke. Drehen. Ich muss mich drehen. Raus aus der Schlinge. Schnell. Raus. 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 Arme dicht an den Körper gepresst. Weiter nach vorn. Ich schiebe. Ich werde gestoßen. Mein Brustkorb wird zerquetscht. Das Vergessen. Es beginnt. Ich kann es fühlen. Es geht zu Ende. Hilfe. Hilfe. Das ist das Ende.
Das ist zum Glück nicht das Ende. Christian Berkel. Sie hören die Deutschlandpremiere von Sputnik aus dem RBB-Sendesaal live übertragen von Radio 1 und Radio 3. Und das ist eben erst der Anfang. Es ist sozusagen die Urszene, wie Sputnik in die Welt kommt. Jetzt gibt es viele tolle Geschichten, die Menschen so erzählen, wie das angeblich war damals im Krankenhaus und diese allererste Zeit und was die Ärzte und Schwestern damals so gesagt haben. Aber ihre Geschichte ist wirklich mit Abstand die schönste. Wir erfahren nämlich, wie Sputnik zu seinem Namen kam und was überhaupt in dieser allerersten Zeit im Krankenhaus passiert ist. Das müssen Sie uns kurz erzählen.
Naja, also zumindest ist sie irritierend gewesen oder im Nachhinein für mich. Also die Geschichte ging folgendermaßen, mein Vater kam, um mich abzuholen. Damals waren ja die Babys noch in so großen Räumen hinter Glas, alle in ihren Bettchen. Und ihm wurde dieses Bündel übergeben mit den Worten, hier ist Ihr Sputnik. Weil eben damals in dem Monat, in dem Jahr der erste Sputnik von den Sowjets in die Erdumlaufbahn geschossen worden war. Und das war ja auch, man nannte das Ereignis den Sputnik-Schock. Es war der Beginn des Wettrüstens. Der Westen war extrem überrascht, dass es den Sowjets als ersten gelungen war. Und es war auch der Beginn des Kalten Krieges, also der damals eingeläutet wurde. Und mein Vater guckte sich so dieses Baby an und sagte, das ist nicht mein Sohn. Und dann sagte die Hebamme, wie, natürlich ist das Ihr Sohn. Er sagte, nein, ich habe ihn ja direkt nach der Geburt gesehen, er ist es nicht. Ich bin Arzt, ich kann genau gucken. Gucken Sie bitte nochmal in Ihren Unterlagen nach. Daraufhin ging sie zurück, guckte in den Unterlagen nach und siehe da, es war tatsächlich ein Irrtum. Ich war vertauscht worden. Der Umtausch wurde besiegelt. Und meine Mutter hat dann immer später, wenn sie sich über mich geärgert hat, wenn ich mich nicht so benommen habe, wie man das erwartete von mir, gesagt, na ja, also niemand hat diese Unterlagen je zu Gesicht bekommen. Und insofern blieb die Frage, ob ich nun ich oder vielleicht doch ein anderer bin, ungeklärt, unbeantwortet oder in der Schwebe. Und mich hat sie wirklich lange beschäftigt oder vielleicht beschäftigt sie mich hin und wieder auch heute noch. Das war, oder als ich anfing, über den Roman nachzudenken und nach der Erzählperspektive suchte, und die Frage, die mich am meisten am Anfang beschäftigt hat, wie kann ich so persönlich wie möglich erzählen, aber eben nicht privat, weil privat ist uninteressant. Und dieses Persönliche, und dann kam ich eben auf diese Idee, dass dieser Sputnik, der mich ja wirklich immer in einer gewissen Weise begleitet hat, vielleicht derjenige sein könnte, der ich sagt.
Ja, das ist eine wahnsinnig schöne Verschränkung zwischen dem Politischen, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, diesem Sputnik-Schock, der die Welt wirklich beschäftigt hat, und dem, wie Sie sagen, Persönlichen, dieser Frage, ist ich ein anderer möglicherweise, und überhaupt dieser großen Identitätssuche, der wir ja hier dann auch folgen dürfen. Und was ja diese Szene auch wunderschön deutlich macht gleich zu Beginn, ist diese große existenzielle Nähe zu ihrer Mutter. Wir haben schon in den beiden Romanen zuvor gehört von der Lebensgeschichte ihrer Mutter, beziehungsweise auch der unfassbaren Liebesgeschichte der Eltern, Otto und Sala. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz im Zeitraffer erzählen, wie diese Liebesgeschichte aussieht. Also die ist einfach ungeheuerlich. Die beiden lernen sich kennen in Berlin. Sala ist Halbjüdin, wie man damals sagte, Otto. Und sie fallen in Liebe und Sala wird schwanger und muss dann aber mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten Deutschland verlassen. Sie geht nach Frankreich und wird aber aufgegriffen, denunziert und kommt in das Lager Gürs. Sie schafft es durch wahnsinnige Zufälle, gelingt ihr die Flucht und sie kann sich in Deutschland, in Nazi-Deutschland verstecken. Otto muss in der Zeit als Sanitäter, glaube ich, beim Roten Kreuz an die Front. Er ist kein Nazi im eigentlichen Sinne, aber er muss eben wirklich auch am Krieg partizipieren als Rotkreuzhelfer. Und dann, nach 1945 verlieren sich die beiden aus den Augen. Sala geht sogar nach Argentinien eine ganze Weile lang. Und dann treffen sie sich Jahre später wieder in Berlin durch Zufall. Also eine vollkommen irre Geschichte, die Sie unbedingt nachlesen müssen, wenn Sie diese Bücher noch nicht kennen. Die lassen alles stehen und liegen. Otto lässt sich scheiden und kommt wieder mit Ada zusammen und der kleine Sputnik wird sozusagen zum zweiten Gemeinschaftswerk, denn es gibt schon die ältere Schwester, wenigstens in der fiktionalisierten Fassung. In der fiktionalisierten Fassung gibt es die Schwester Ada, die taucht auch hier in dem Roman immer wieder auf. Ja, die beiden werden im Grunde in ihrer Liebesgeschichte fast von der Weltgeschichte zermalmt und schaffen es trotzdem. Die Geschichte dieser Mutter, ihre Verfolgung, auch all die erlittenen Traumata, die reißen immer wieder auf in diesem Roman. Und auch wenn diese frühe Kindheit von Sputnik ja ganz erstmal oberflächlich glücklich ist, wir haben gehört, der Vater ist Arzt, man lebt in Frohnau, also es gibt ein gutes Auskommen. Die Last der Vergangenheit und diese komplexe Familienstruktur, die ist immer wieder großes Thema und ist auch einfach ein Ballast, der immer wieder durchkommt. Vielleicht nochmal eine Schlüsselszene, die wichtig ist. Vielleicht können wir die nochmal schildern, bevor wir zur nächsten Leseszene kommen. Dieser kleine Sputnik bekommt von seiner Mutter eine ungeheure Liebe zum Theater mit. Und er ist auch schon einer, der ganz früh anfängt, Theater zu spielen. Und zwar sehr gerne zu Hause unterm heimischen Apfelbaum. Da gibt es also immer wieder Veranstaltungen, Familienfeste, wo dieser kleine Sputnik auftritt. Und es gibt eine ganz eindrückliche Szene, die spielt sich ab am Ostersonntag. Da kommen Verwandte, da kommt die alte Freundin Claire mit ihrem neuen Mann Walter. Walter ist Amerikaner und Sputnik hat beim Stichwort Amerikaner ganz konkrete Vorstellungen. Was denkt er, wer da vielleicht kommt?
Naja, er hatte eigentlich die Hoffnung, dass der wenigstens aussieht wie Winnetou. Aber das war eben nicht der Fall. Der hatte einen ähnlichen Friseur wie mein Vater oder wie ich. Und also die Vorstellungen, die fanden ja nicht unterm Apfelbaum, da saßen die Zuschauer. Die Vorstellungen waren Sputnik ja auf der Bühne, also oben. Sputnik ist auf dem Apfelbaum oben. Und das war so ein bisschen seine oder auch meine Variante der Zwangsvalentinschen Zwangsvorstellung. Man kam an diesem Apfelbaum nicht vorbei. Also entweder schaute man sich diese Vorstellung an oder es gab keinen Kaffee und keinen Kuchen. Und an dem Tag war es auch so und Sputnik ist schon mal relativ enttäuscht, dass der Walter nicht so ein richtiger Amerikaner ist. Dann merkt er auch, der spricht eigentlich Deutsch wie alle anderen. Und dann missglückt diese Vorstellung auch vollkommen und er sitzt dann unten und hört denen zu und fragt sich, warum der überhaupt behauptet, Amerikaner zu sein. Und fragt dann auch seine Mutter und dann sagt die irgendwann, naja, weißt du, der Onkel Walter ist Jude und der musste damals das Land verlassen, sonst wäre er wahrscheinlich ermordet worden. Und er weiß so ein bisschen was über das Judentum, hat ein bisschen was davon gehört und guckt ihn jetzt auch ganz neugierig an. Also er hat noch nie seines Wissens nach einen Juden gesehen. Und dann hört er, wie die Mutter sagt, ja, du bist auch ein bisschen jüdisch. Und dann sagt er, ja, nicht ganz. Und dann sagt sie, nein, nicht ganz. Und sagt er, ja, bin ich denn ganz deutsch? Nein, auch nicht ganz. Und daraufhin fängt er fürchterlich an zu schreien und zu heulen und sagt, ich will aber ganz sein. Ich will aber auch ein ganzer Deutscher sein. Und alle sind fürchterlich schockiert und der Walter ist kreidebleich und sagt, sie lernen das nie, das ist einfach in ihnen drin. Und dann fängt er überhaupt erst an nachzufragen, was ist das für eine Geschichte und merkt, dass eigentlich niemand darüber reden will. Und das ist dann das, was sich durch alle drei Romane durchzieht, das ist eigentlich eine Geschichte des Schweigens. Also meine Generation oder auch die Generation der fiktiven Schwester, die also so zur 68er Generation gehört, ist ja viel stärker durch das geprägt worden, was nicht gesagt wurde, als durch das, was man wusste. Und alle Versuche, dieses Schweigen aufzubrechen, haben mehr oder weniger nicht funktioniert, beziehungsweise haben zu extremen Konflikten, wo wir vielleicht später noch drüber reden, geführt. Kommt mit dieser deutschen Identität nicht mehr zurecht, aber vor allen Dingen mit diesen zwei Wörtern nicht ganz. Weil für ein Kind ist natürlich etwas, was nicht ganz ist, kaputt. Also Kinder nehmen die Dinge ja wörtlich. Und was kaputt ist, damit kann man nichts mehr anfangen. Und insofern ist das so ein eben nicht analysierbarer, aber eben trotzdem heftig erlebter Moment eines Identitätsbruchs wahrscheinlich gewesen.
Und es ist, glaube ich, auch nochmal eine Szene mehr, dass nämlich Sputnik seine Eltern dabei belauscht, wie sie auch diese Szene im Schlafzimmer auch nochmal nachbereiten sozusagen und wirklich über ihn sprechen und nochmal dieses Nicht-Ganz-Sein im Grunde auch nochmal hinter seinem Rücken sozusagen verhandeln. Also es ist irgendwie eine ganz ungute...
Ja, und das Schockiertsein darüber, dass sie darüber schockiert sind. Und da beschließt er im Grunde genommen, seinen kleinen Kinderkoffer zu packen und zu gehen.
Es ist wie so eine Art Vertreibung aus dem Paradies der Kindheit. Es ist ein ganz schrecklicher Moment. Und es ist aber auch ein so merkwürdiger Moment, weil der Sputnik, der ja sonst eben sehr gerne Theater spielt und auch gerne den Leuten zeigt, was er kann, da auch zum ersten Mal im Apfelbaum sitzend diesen Amerikaner richtig beschimpft, der wird richtig wüst und alle sind fassungslos. So ein bisschen ist dieses mit dem Jähzorn auch eine interessante Figur, weil der Vater von dem Sputnik oft auch so jähzornig wird. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das möglicherweise auch ein Erbe ist in bestimmten Teilen. Der Vater verliert richtig in bestimmten Momenten so die Fassung. Es gibt also erschütternde Momente, wo er auch den kleinen Sputnik an einer Stelle wirklich fast totschlägt. Und man kriegt das eigentlich gar nicht so recht zusammen mit diesem sonst so sensiblen, feinfühligen, zarten Mann.
Ich glaube, das ist,
wenn man, aber es gibt andere Gründe für diesen Jähzorn, ne?
Ja, ich glaube, wenn man also sich diese Generation anschaut, also bei meinem Vater war es jedenfalls mit Sicherheit so, die waren alle mehr oder minder intensiv traumatisiert. Sind sie aus diesem Krieg zurückgekommen, besonders die jahrelang in Gefangenschaft waren. Und also mein Vater zum Beispiel hatte eigentlich insgesamt, würde ich sagen, es hat mich selber immer wieder überrascht, ich habe es ihm lange nicht geglaubt, aber ich habe es wirklich erlebt, als er gestorben ist. Der hatte einfach keine Angst. Der hatte auch keine Angst vor dem Tod. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und es gab aber eine Angst und die war existenziell und elementar. Das war die Angst um andere. Und die Vorstellung, dass jemandem aus seiner Familie etwas passiert, die war ihm unerträglich. Also wenn man 10 Minuten zu spät kam, dann geriet er schon in Panik. Und an diesem einen Tag, von dem Sie sprechen, da war ich 4 Stunden zu spät. Als Kind war zum ersten Mal Bus gefahren und so weiter. Der ist in eine solche Panik geraten. Und als er, also alle Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, alles war alarmiert. Und er dachte natürlich, das Kind ist eventuell tot. Und als das Kind dann lebte, anstatt es in den Arm zu nehmen, hat er es eigentlich dann nochmal beinahe totgeschlagen. Ich lache da jetzt drüber, aber natürlich war es in dem Moment nicht komisch. Trotzdem habe ich ein gewisses Verständnis. Ich habe es auch einmal erlebt, dass unser jüngstes Kind plötzlich verschwunden war. Und die Angst, die man in dem Moment kriegt, die ist kaum beschreibbar.
Ja, und wie der kleine Sputnik, vielleicht die Bürde dieses Vaters, aber noch viel mehr die Zerrissenheit der Mutter auch in sich trägt, das wird, glaube ich, deutlich in einer Szene, die wir jetzt nochmal hören, die nächste Leseszene. Und zwar macht Sputnik gemeinsam mit seiner Mutter Urlaub in der französischen Schweiz. Die beiden verstehen sich wirklich prima, die haben sich viel zu sagen. Die Mutter ist, wie gesagt, diese kulturbeflissene, sehr kultivierte Frau, die ihn mit dem Theater und auch mit der französischen Sprache vertraut macht. Die beiden sprechen sogar Französisch miteinander. Und man ist jetzt auf dem Hof der Familie Blondel in der französischen Schweiz einquartiert. Sputnik liebt das, er liebt es, den Häschen im Stall ausführliche Geschichten zu erzählen und man genießt im Grunde den Sommer in vollen Zügen.
Laubersan war ein langgezogenes Straßendorf bei Sainte-Croix, einem der höchsten Orte im Juragebirge. Von oben wirkten die Höfe mit ihren Ställen und Scheunen, ihren eingezäunten oder ummauerten Gärten wie die stumpf aufgereihten Perlen einer Halskette. Der Bauernhof, in dem wir zwei Zimmer mit Bad mieteten, wurde von Madame Blondel geführt. Sie war älter als meine Mutter, trug immer ein blau gepunktetes Kopftuch und eine hellblaue Schürze. Ihre Hosen steckten in Gummistiefeln oder in dicken Strümpfen, die aus Holzpantinen in zerfallende, übereinander geschichtete Stoffröcke wuchsen. Aus ihrem langen Gesicht ragte eine riesige Nase mit einer dunkelbraunen, haarigen Warze hervor. Die kleinen, stechenden Augen flitzten überall hin. Ich war sicher, dass ihnen nichts entgehen konnte. Sie komme aus dem Elsass, sagte sie gleich zur Begrüßung, während sie von uns von oben bis unten taxierte. Dort habe sie auch ihren Mann kennengelernt, der kurz nachdem er diesen Hof geerbt habe, von einem herabrollenden Traktor zerquetscht worden sei. So zerquetscht, Madame, dass man seine Reste vom Boden kratzen musste. À la petite pelle, Madame, oui, à la petite pelle, was mit dem Schäufelchen bedeutete. Seitdem bewirtschafte sie den Hof im Wesentlichen allein. Sie kümmere sich um die Gänse, Hühner und Gäste. Im Kuhstall gäbe es noch Hasen. Eine Häsin habe gestern Junge geworfen. Am nächsten Morgen nahm sie mich bei der Hand. Es geschah so schnell, dass mir nicht einmal die Zeit blieb, zurückzuschrecken. Komm, sagte sie, ich zeig dir, wie du dich nützlich machen kannst. Im Stall angelangt, deutete sie in eine dunkle Ecke, in der ein paar Käfige übereinander gestapelt standen. Das sind die Hasen. Ich zeig dir, wie man ihre Ställe säubert. Ich blieb vor den Käfigen stehen. In der oberen und in der unteren Reihe waren sie alle grau. In der Mitte saß eine schneeweiße Mutter mit ihren Babys. So etwas Schönes hatte ich noch nie gesehen. Jeden Morgen wartete ich, bis ich den Gehilfen mit den Kühen aufs Feld gehen hörte, dann huschte ich in den Stall. Vorsichtig schloss ich hinter mir die Holztür, immer schob ich den Riegel vor, so war ich allein in meinem Reich. Durch die Ritzen der Holzwände schoss die Sonne Pfeile auf Strohballen und Boden, Tauben liefen pickend und gurrend umher. Schnell schlich ich mich zu den Hasenkäfigen, ich hockte mich nieder, ich konnte ihnen ewig zuschauen. Nach wenigen Tagen begann ich, leise mit ihnen zu sprechen. Kurz vor dem Abendessen war die Stimmung in Madame Blondels Küche schlecht. Ich merkte es gleich, als ich hereinkam. Mama und sie stritten sich. Der Hilfsbauer zog an seiner Pfeife. Hin und wieder stieß er riesige Rauchwolken aus. Aber ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen, Madame. So ein Blödsinn, sagte meine Mutter. Sie starrte wütend vor sich hin. Die Nazis haben den Kindern die Hände abgehackt. Die alte Bäuerin griff nach dem linken Arm meiner Mutter, tat, als hielte sie ein Schwert in der Luft, um es immer wieder mit weit aufgerissenen Augen auf das Handgelenk meiner Mutter niedersausen zu lassen. Dabei schrie sie mit schriller Stimme, so, 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 so. Meine Mutter zuckte zurück. Sie versteckte ihren Arm unter ihrer Bluse. Das ist nicht wahr, Madame, was erzählen Sie da für einen Unsinn? Unsinn? Das ist kein Unsinn, Madame. Die Bäuerin kreischte schrill. Ich starrte sie mit geweiteten Augen an. Wenn ich Ihnen doch sage, dass ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe, Madame. Wieder riss die Bäuerin die Arme hoch. Unerbittlich ließ sie die eingebildete Machete hinuntersausen. So, 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 so. Wovon redeten Sie? Ihr Gehilfe hielt mir eine brennende Pfeife hin. Hier, mein Junge. Zieh mal ordentlich, damit du ein Mann wirst. Ich sah zu meiner Mutter. Komm, mach einen großen Zug und behalte ihn im Mund. Wieder sah ich zu meiner Mutter. So, 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 so,
schrie Madame Blondel. Die Deutschen haben den Judenbengeln die Hände abgehackt und sie in den Müll geworfen, damit sie nichts mehr klauen konnten. Natürlich klauten die kleinen Hosenverkäufer wie die Raben. Alle Juden klauen, das weiß jedes Kind. Aber das ist kein Grund, ihnen die Hände abzuhacken. Das geht zu weit. Das ist barbarisch. Verstehen Sie, Madame? Meine Mutter sprang auf. Erschrocken atmete ich eine riesige Rauchwolke ein. Mein Gesicht wurde eiskalt. Meine Mutter sah mich mit der Pfeife in der Hand. Sie packte mich, entriss mir die Pfeife und schlug mir ins Gesicht. Ich wollte mich losreißen. Komm! Sie hielt mich fest. Ich wusste nicht, dass sie so stark sein konnte. Mühelos schleifte sie mich hinter sich her. In der Tür drehte sie sich um. Morgen früh reisen wir ab. Draußen blieb meine Mutter zitternd stehen. Alle Kraft fiel von ihr ab. Ich riss mich los. Ich floh hinaus aufs weite Feld, bis ich ihre Schreie nicht mehr hörte. Es war bereits dunkel, als ich an der Küche vorbei über den Hof schlich. Drinnen brannte kein Licht mehr, auch in unserem Zimmer nicht. Ich öffnete vorsichtig die Tür zum Kuhstall. Ich suchte den Lichtschalter und fand ihn nicht. Mit weichen Knien sackte ich zu Boden. Erschöpft vergrub ich meinen Kopf im Stroh. Hinter mir raschelte etwas. Ich hörte kleine, spitze Piepstöne. Als ich mich umdrehte, sah ich die Hasenstelle. Ich roch ihr weißes, zartes Fell. Neben der Mutter saßen zwei winzig kleine weiße Kinder mit rot geweinten Augen, ihr Fell wie frisch gefallener Schnee. Vorsichtig schob ich den Holzriegel zur Seite. Die Tür sprang auf. Die Mutter hockte mit ihren Babys in die hintere rechte Ecke gekauert. Sie schaute mich mit aufgestellten Ohren aus großen Augen an. Die Babys blinzelten, müde. Sie kuschelten sich an ihre Mama. Behutsam legte ich meine linke Hand auf das Stroh. Sie sollten meinen Geruch aufnehmen. Wir schauten uns neugierig an. In mir war alles warm. Ein Baby hoppelte zwei Schrittchen vor. Meine Haut zog sich zusammen. Die kleinen Härchen an meinen Unterarmen stellten sich auf. Das Häschen schnupperte an meiner Hand. Ich spürte seinen Atem. Es schob sein Gesichtchen vor. Die Mutter rührte sich nicht. Meine Haut kräuselte sich wie ein Teich im Sommerwind. Mit meiner Rechten schob ich das Häschen auf meine Linke. Es schnupperte an meinen pochenden Pulsadern. Sein Näschen war trocken und warm. Mit beiden Händen drückte ich es langsam an mein Herz. Noch langsamer ließ ich jetzt wieder meine linke Hand in den Käfig gleiten. Die Mutter beobachtete mich. Sie starrte ein bisschen, aber sie machte kein Geräusch. Ich würde jetzt ihr zweites Baby zu mir nehmen, noch vorsichtiger als das erste, um sie nicht zu erschrecken. Sie sollte sich keine Sorgen machen. Ihre Babys würden es gut haben bei mir. Sie sah mich an. Um mich herum war es wie im Beichtstuhl, wenn der Pfarrer Krajewski darauf wartete, dass ich meine Sünden gestand. Auch das mahlende Geräusch der Kühe war verschwunden. Niemand atmete, nur die Häschen und ich. Wo war ihr Vater? Gestorben vielleicht? Oder interessierte er sich nicht für seine Familie? Ihre Äuglein schauten traurig. Ich würde mich um sie kümmern. Immer. Es sollte ihnen an nichts fehlen. Sie sollten ein schönes Häschenleben haben. Das Schönste dieser Welt. Ich schob meine Hand unter den Bauch des zweiten Babys. Wie unter einem Stromschlag riss ich sie zurück. Ich blutete. Die Mutter hatte ihre Zähne tief in mich hineingeschlagen. So, 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 so. Die Stimme der Bäuerin heulte auf wie eine Motorsäge. Ich hatte ihr nichts getan. Warum hatte sie mich gebissen? Aber nein, Madame, Sie haben den Kindern die Hände abgehackt, wenn ich es Ihnen doch sage. Mein Körper wurde riesengroß. Meine Hände packten die Babys an ihren Hinterläufen. Meine Arme flogen durch die Luft. Dann lagen die Häschen plötzlich auf dem Boden. Sie bewegten sich nicht mehr. Sie schliefen. Vorsichtig legte ich sie zu ihrer Mutter. Sie sollten weiter schlafen. Niemand durfte sie aufwecken oder erschrecken, auch ihre Mutter nicht. Ich kletterte die Leiter zum Heuboden hinauf. Mit geschlossenen Augen beugte ich mich vor und ließ mich hinunterfallen. Ich lauschte dem dunklen Rauschen rollender Wellen, sah die Labyrinthe von Korallenhöhlen, hörte Echos aus ferner Zeit unter dem Wasser im grünen Land, woher ich kam, wohin ich ging, dem Licht entgegen. Niemand drückte meine Augen zu. Keiner sprach und keiner schrie, als der Schnee hinabfiel auf mein Gesicht. Mitten in der Nacht hatten sie mich am Boden im Heu gefunden, den Körper verdreht, aber nichts gebrochen. Nur mein Kopf war kaputt. Sobald ich transportfähig war, wurde ich mit einem Hubschrauber nach Berlin geflogen. Mein Vater hatte es so gewollt. Ich wurde auf der Intensivstation behandelt, Schädelbruch. Madame Blondel sah ich nie wieder. Die Hasen jede Nacht. 2 Wochen später wachte ich neben einem Mann auf, der über heftige Schmerzen in seinem linken Bein klagte. Er schrie so laut, dass mich ein unkontrollierbares Zittern übermannte. Als ich hinter meiner Hand versteckt zu ihm hinüberschaute, sah ich, dass seine Augen sich nach innen drehten. Er hustete, röchelte, hustete. Ich geh mal hin rochen, Piepel. Aber wehe, du sagst es der Schwester, dann gibst was auf der Lauscher. Aber mit Anlauf, kapiert? Ich nickte. Der Mann wuchtete sich ächzend hoch aus seinem Bett. Bevor er sich auf den Boden gleiten ließ, hielt er einen Moment inne, drückte sich mit beiden Armen in die Höhe, als wollte er sich strecken, drehte seine Hüfte nach rechts, um den linken Fuß auf das grün schimmernde Linoleum zu setzen. Mir wurde schlecht. Der Mann hatte nur ein Bein. Er sah aus wie Captain Ahab, der den Riesenwal Moby Dick töten wollte, weil er ihm sein Bein abgerissen hatte. Aus seinem Nachthemd ragte rund ein Stumpen. Es war der Rest seines rechten Beins. Grinsend sah er zu mir hinüber. Ich hatte ganz vergessen, mich hinter meiner Hand zu verstecken. »Na, du Piepel, so was hast du noch nicht gesehen, wa?« Er berlinerte noch stärker als mein Vater. »Ja oder doch?« Ich nickte. »Und? Kannst du dicht halten?« »Schwester Agathe?« flüsterte ich, kaum hörbar. »Genau.« Ich nickte. »Ins Ruf mit Mappe. Und? Hast du schon mal eine gequalmt?« Ich nickte. »Wat? So ein kleiner Piepel wie du rocht schon Kippen?« »Nö, nur Pfeife«, sagte ich. »Pfeife?« Er lachte. »Pfeife!« Sein nächstes Lachen wurde von einem neuen Hustenanfall durchbrochen. »Heit Pfeife gehört? Das gibt's ja nicht. Was bist denn du für ein Vogel?« Ich grinste. »Früh krümmt sich, was ein Häkchen wird, wa?« Ich hatte einen neuen Freund. Gemeinsam schwiegen wir, während er an seiner Zigarette zog. Zwischen 2 Hustern blies er den Rauch zum Fenster hinaus, dann krümmte er sich. »Ah! Verdammte Hacke!« Es war der gleiche Schmerzenslaut wie vorhin, als er noch im Bett lag. Er fasste unter seinem Stumpen ins Leere. Mitten in der Nacht weckte mich wieder ein lauter Schrei. Ich schreckte hoch. Captain Ahab wälzte sich in seinem Bett. Er schnaufte und stöhnte. Aah! Der zweite Schrei war noch durchdringender. »Scht, nicht so laut, sonst kommt die Schwester.« »Tut's wieder weh?« Ahab war aufgewacht. Er schlug die Bettdecke zurück. Im Mondlicht massierte er vorsichtig seinen gelblich leuchtenden Stummel. »Phantomschmerzen«, sagte er.
»Was?«
»Phantomschmerzen. Noch nie gehört, wa?« Ich schüttelte den Kopf. »Das ist, wenn sie dir was absäbeln, wa?« Ich sah ihn mit großen Augen an. »Na, so wie bei mir das Bein. Das haben sie mir abgesäbelt, aber das tut trotzdem noch weh. Auch wenn da nichts mehr ist, was wehtun kann.« Meine Augen wurden immer größer. Verstehst du, was ich sagen will, oder ist das zu hoch für dich? Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Also jetzt sperr mal deine Lauscher auf. Mein Bein ist futsch, ist in Krieg passiert. Ein Panzer von den eigenen Reihen ist mir über die Knie gekachelt. Feierabend, gut, oder auch nicht. Wa? Er lachte. Und dann lag ich da. Im Lazarett haben sie mir das Ding abgesäbelt, weil ich sonst über den Jordan gegangen wäre, von wegen Vergiftung und den ganzen Kram. Capito? Er machte eine Pause, einen Hustenanfall, dann war es wieder still. Seine Linke tastete im Dunkeln nach den Zigaretten. Bei jedem Zug leuchtete sein Gesicht. Und warum tut es Ihnen immer noch weh? Fragte ich. Kannst du sagen. Wir sind Leidensgenossen. Ich nickte stolz. Also ich mach's mal kurz. Das Bein da unten ist weg. Aber da oben, er deutete auf seine Stirn, im Dez ist es noch da. Jetzt zeigte er vom Kopf auf das fehlende Bein. Da siehst du mal, wie kompliziert der Mensch ist.
Christian Berkel, Sie hören Radio 1 und Radio 3, und zwar die Deutschlandpremiere von Sputnik, live übertragen. Ja, wir haben also jetzt hier gerade in dieser Szene gehört, wie Sputnik zum ersten Mal einen Begriff davon bekommt, was Phantomschmerzen sind. Und diese Phantomschmerzen, das sind im Grunde ja auch in vielerlei Hinsicht ein Synonym für Bewegungen, die auch an anderer Stelle eine Rolle spielen. Also es ist einfach wirklich auch dieses Verschüttete, es ist dieses Vergangene, Verdrängte, was immer wieder versucht ans Tageslicht zu drängen, was auch Sputnik immer wieder einholt, was natürlich seine Mutter immer wieder einholt. Sputnik versucht sehr, sehr vehement seiner eigenen Geschichte, dieser Prägung zu entfliehen. Und zwar ist Frankreich so ein Sehnsuchtsort für ihn. Er hat ja Französisch gelernt mit seiner Mutter zusammen. Und es ist eine ganz kuriose Geschichte, dass dieser kleine Sputnik, der in der Schule große Schwierigkeiten hat mit der Rechtschreibung, mit dem Lesen lernen, auf einmal mit dem Französischen ganz andere Erfahrungen macht. Das ist wirklich eine putzige Geschichte. Er geht irgendwann auf die französische Schule und da hat er überhaupt keine Schwierigkeit mit der Sprache.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich sowas wie eine zweite Chance, oder vielleicht war diese Sprache einfach nicht belastet. Das Deutsche war, da war einfach alles belastet. Es gab auch für mich, also da sind beide, also ich und die Figur sozusagen identisch, es gab, ich sah keine Möglichkeit der positiven Identifikation. Ich wusste nicht, was ich an diesem Land und an den Leuten, die ich alle so merkwürdig fand, toll finden sollte. Und ich wusste auch nicht, wie ich mich in diesem ganzen Zusammenhang einordnen sollte. Nicht ganz, das war schon mal klar, das war ich eh nicht. Diese ganze jüdische Geschichte war auch kompliziert, weil Sie haben vorhin Halbjüdin gesagt, Halbjuden gibt es nicht. Das sind die Nürnberger Rassengesetze, nicht? Das heißt, das ist die Sprache der Nazis gewesen. Absurderweise hat meine Mutter sie sich zu eigen gemacht. Bei den Juden ist man Jude, wenn man von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Punkt. Und das andere ist aber natürlich, also weder ich noch Sputnik sind jüdisch sozialisiert gewesen. Also ich kannte dann natürlich einiges von der jüdischen Geschichte, habe mir dann immer mehr selber angeeignet, hatte plötzlich das Gefühl, ich bin eigentlich der Einzige in der Familie, der sich dafür interessiert. Und ich wollte eigentlich nur noch weg und ab nach Frankreich. Das sollten eigentlich nur 3 Monate werden, also ein Trimester, und dann merkte ich, dieses Land ist so unglaublich anders. Es ist diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, diese Lebenskultur, auch das Essen wurde auf einmal nicht hinuntergeschlungen in 10 Minuten, sondern man konnte auch Stunden bei Tisch sitzen. Und es ging nicht nur ums Essen, sondern es ging um Kommunikation, um Reden. Und all das führte dazu, dass aus dem Trimester letztlich 2 Jahre wurden und die Begegnung mit sehr, sehr wichtigen Menschen. Und natürlich auch zu sehen, da gibt es Leute, die können sich, die haben kein Problem mit ihrer Identität. Obwohl man ihre Geschichte an einigen Stellen ja auch hinterfragen könnte. Aber die hatten eben eine so starke Identifikation und darum beneidet er sie relativ und versucht nun eigentlich französischer zu werden als Rotwein und Camembert. Also er versucht eine neue Identität sich zu schaffen, bis er irgendwann merkt, das ist eben nicht, Identität ist kein Hemd, dass man einfach mal so wechseln kann. Aber das kommt dann erst viel später, dass er merkt, er muss zurück, er muss sich auseinandersetzen.
Ja, es ist erstmal wirklich noch die Frage, dieses fantastische Cover, das ja Sie selbst zeigt. Sie haben vorhin drüber gesprochen, da sind Sie 18,5 Jahre alt. Ist das eigentlich auch noch die Zeit in Paris?
Nein, nein, das ist später schon wieder in Berlin. Und ja, ich habe ganz oben angefangen. Ich habe einen der größten Fotografen, das Glück gehabt, einer der größten Fotografen dieses Landes, hat das gemacht. Er ist auch heute Abend hier.
Wer ist
Jim
das denn?
Rakete,
oh,
hat dieses Foto
herzlich
gemacht.
Herzlich willkommen. Wie schön. Wow.
Also ich wusste damals natürlich nicht, dass er so schon berühmt war und ganz andere Leute als mich fotografiert hatte, wie Jimi Hendrix oder Mick Jagger oder Peter Stein oder Beckett. Und wir sind damals in den Park gegangen in Frohnau und haben uns eigentlich nur über Film und Theater unterhalten und ich habe gar nicht gemerkt, dass er fotografiert hat. Das ist eben die Kunst und ich habe, das muss ich wirklich an der Stelle sagen, ich habe viele Fotos von Jim Rakete gesehen und viele von den Leuten, die er fotografiert hat, kenne ich persönlich und habe auch von ihnen viele andere Bilder gesehen und er hat eben diese Fähigkeit, etwas von dieser Person zu sehen, was andere nicht sehen, was vielleicht die Person nicht mal selber sieht und in dem Moment zu fotografieren. Und es geht alles wahnsinnig schnell. Wer ihn kennt, weiß, dass man meistens nach einer Viertelstunde fertig ist. Also das ist so ein bisschen magisch, aber ist halt so.
Es ist auf jeden Fall ein sagenhaft tolles Bild, das eben einen jungen Mann zeigt, der sehr verletzlich ist, sehr fragil, der auch ja wirklich offenbar ein Suchender ist. Ich frage deshalb, weil es schon auch in weiten
Teilen... Also habe ich mich damals gar nicht empfunden, aber er hat es halt gesehen.
Ja, und es spielt durchaus auch rein in diese Zeit in Frankreich. Mit 14, sagen Sie, leben Sie ja da in Paris und lernen aber auch Seiten einer Gesellschaft kennen, die Ihnen zunächst völlig fremd ist. Also es gibt da zum Beispiel den Kameraden Butch, benannt nach Butch Cassidy, der einen Bühnenreifen Auftritt am Lycée, glaube ich, abliefert und daher auch seinen Spitznamen hat. Und der seine Familie zum Beispiel, also da wird sich gesiezt.
Ja, das war jemand, der wirklich aus dem französischen Hochadel kam und kein verarmter Adel. Der Vater besaß 2 Banken, die hatten eine unglaubliche 600 Quadratmeter Wohnung im 16. 8 Kinder, jedes Kind hatte sein eigenes Zimmer mit Dusche und also das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Ich konnte es mir jedenfalls nicht vorstellen. Und tatsächlich siezten die Eltern sich, die Eltern siezten die Kinder siezten die Kinder untereinander duzten sich. Und das war trotzdem eine sehr entspannte und lockere, respektvolle und schöne Atmosphäre. Ich war da jeden Dienstag in der Woche, es war nicht weit von der Schule, zum Mittagessen. Butch war schon 4 Jahre älter als ich, studierte schon und war im Grunde genommen, wurde so etwas wie der Mentor, jemand, der mich wirklich in die Welt der Literatur, in die Welt der Kunst eingeführt hat.
Und auch so eine Art spiritueller Mentor. Also es ging durchaus auch in andere Gefilde.
Auch in andere Gefilde, ja.
Also.
und Der Name Butch kommt daher, dass er eines Tages, der Film Butch Cassidy and the Sundance Kid war gerade rausgekommen, in diese Priesterschule, wo man in Schuluniform zu erscheinen hatte, mit einem Pistolengürtel reinkam, einem Poncho und einem großen Sombrero und durch diese zwei Höfe marschierte. Die sind alle, also wie man mir erzählt, erstarrt. Und dann ist er so in die Klasse gegangen und der Präfekt ist sofort gekommen und hat gesagt, sagen Sie mal, dem fiel überhaupt nichts Besseres ein, als zu fragen, wo ist denn Ihr Schulranzen? Und dann sagt er, das mit dem Thema bin ich durch. Und legte so zwei Revolver auf den Tisch. Und sagte, wir werden jetzt hier ein anderes Klima aufziehen, nicht? Dazu muss man sagen, dass diese Schule die einzige Schule war in Paris, die Mai 68 nur einen einzigen Tag geschlossen war. Da war alles geschlossen und zwar lange. Die Universitäten, die Schulen sowieso, die haben sofort Leute da postiert, weil der Enkel von de Gaulle dort war, der Sohn von Peugeot und so weiter und so fort. Damit also der Schulbetrieb nicht gestört werden kann. Und Butch war eigentlich so eine komplett anarchistische Figur, der dann natürlich auch auf der Stelle von der Schule befreit wurde, um es vorsichtig zu formulieren. Und
die beiden verbindet auf jeden Fall eine ganz besondere Beziehung. Butch findet sogar so geheimen Namen für die beiden. Philippe und Nicolas nennt er sie.
Ja.
Und ist auch, man muss es sagen, verliebt wahrscheinlich, ne, in Sputnik.
Er ist eindeutig verliebt und Sputnik spürt es auch und wird das erste Mal so direkt mit männlicher Liebe, also mit Homosexualität konfrontiert. Und gleichzeitig akzeptiert der andere, dass er es nicht will. Also das ist eine... Und diese zwei Namen, Nicolas, Philippe, das ist der Versuch, eine andere Realität herzustellen. Und
auf jeden Fall ist Sputnik ein sehr, sehr attraktiver junger Mann in dieser Zeit. Es gibt auch diverse andere männliche Teilnehmer, die ihm nachstellen. Also es gibt eine Szene, wo ein Unbekannter auf der Straße ihm wirklich folgt. Es ist auch einer seiner Lehrer, die ihm da irgendwie zu nahe kommen. Und es sind auch weibliche Teilnehmer, die sich für diesen jungen Sputnik interessieren. Allen voran ist da eine Begegnung sehr, sehr prägend, nämlich die mit Annie. Annie ist, ich glaube, 9 Jahre älter.
Ja.
Die ist 23 und die, ja, die...
Da konnte
er richtig was lernen. Die nimmt Sputnik mit zu sich nach Hause. Sputnik ist absolut von den Socken. Wahrscheinlich glaubt er auch, muss die Liebe sein. Also er ist wirklich völlig hin und weg. Und ich